Jetzt geht es weiter mit unserer heutigen Sendung. Wir besprechen noch einmal das Thema Sucht. Für Menschen mit Alkohol, Drogen oder sonstigen Suchtproblemen gibt es in Karlsruhe ein vielfältiges Hilfsangebot. Viele Suchtkranke haben aber Hemmungen, diese Hilfe anzunehmen und schaffen es nicht alleine, diese Abhängigkeit zu überwinden. Deshalb stellen wir heute ein Gemeinschaftsprojekt der Sucht-Selbsthilfe vor. Es nennt sich Lotsennetzwerk Karlsruhe. In dieser Sendung hört ihr ein Interview mit Dieter Striebel und Rolf Hoppe, die dieses Projekt ins Leben gerufen haben.
Und jetzt einmal Musik.
Von woanders kommt die Kraft, wenn der Wind den Schnee zusammenjagt, brauen wir uns einen heißen Saft. Seht, in meinen Augen spiegeln sich alle Dinge umgedreht. Hier im Nebel sind wir alle gleich.
Da kommt der Fuchs und frisst sie alle auf.
Ich lieb mich, hab ihn an und sagte, dass er fliegt.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder Radio Locker, die Sendung für Psychiatrieerfahrene. Heute haben wir hier Rolf und Dieter vom Karlsruher Lotsennetzwerk. Das sind Menschen, die helfen Abhängigen, einen Weg aus der Sucht zu finden. Hallo Rolf, hallo Dieter. Was ist eigentlich das Lotsennetzwerk? Könnt ihr euch kurz vorstellen?
Mein Name ist Dieter Striebel. Ich bin Mitinitiator des Lotsennetzwerks in Karlsruhe. Wir beide sind selber suchterfahren, langjährige Alkoholikerkarriere und seit einigen Jahren trocken und zufrieden.
Ja, ich heiße Rolf. Ich habe mit Dieter zusammen das Lotsennetzwerk gegründet, vor ungefähr 2 Jahren. Ich bin auch Alkoholiker, seit ungefähr 4 Jahren trocken. Und wir haben es jetzt zur Aufgabe gemacht, anderen Leuten zu helfen, eben die Alkoholabhängigkeit zu überwinden.
Lotsennetzwerk hört sich ja nach mehreren Leuten an. Wie viele seid ihr denn in Karlsruhe?
Ja, wir sind Zusammenschluss von Mitgliedern unterschiedlicher Selbsthilfeorganisationen, also in Karlsruhe vom Kreuzbund, Freundeskreis und vom Blauen Kreuz. In den letzten 2 Jahren haben wir 2 Lotsenschulungen gemacht und haben im Moment 28 ausgebildete Lotsen in Karlsruhe.
Das Lotsennetzwerk wurde gegründet in Brandenburg von der Suchtstelle des Landes Brandenburg. Und das erste Lotsennetzwerk wurde in Thüringen, das heißt in Erfurt, gegründet. Und wir sind vor ungefähr 2 Jahren auf dieses Thema aufmerksam geworden, als wir gebeten wurden, von der Entgiftungsstation am Städtischen Klinikum einige Patienten zu begleiten. Da wurde dann von unserer Selbsthilfeorganisation kam die Idee, dass sowas gibt es ja eigentlich schon. Und da haben wir uns in Erfurt gemeldet bei dem Leiter des dortigen Lotsennetzwerks. Und seit ungefähr 2 Jahren bauen wir das Gleiche im Grunde hier in Karlsruhe auf. Es gibt also zurzeit Lotsennetzwerke in Thüringen mit Sitz in Erfurt. Es gibt ein Lotsennetzwerk in Gießen, in Biberach und in Darmstadt. Außerdem in Leer in Ostfriesland und in München.
Ein Lotse, der begleitet oder bringt jemanden wohin? Wohin möchtet ihr die Leute bringen und wer ist vor allen Dingen angesprochen?
Ja, ich möchte vielleicht erstmal kurz ein paar Zahlen nennen. Es geht also bei uns vornehmlich um Alkoholprobleme, aber es geht auch um alle anderen Süchte wie Drogenmissbrauch. Es geht auch um Spielsucht und viele andere stoffliche und nicht stoffliche Süchte. Zum Thema Alkohol vielleicht mal, damit wir wissen, worüber wir reden. Es ist eine Statistik von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. In der Bundesrepublik sind ungefähr 9,5% der männlichen und 3,5% der weiblichen Bevölkerung alkoholabhängig. Das heißt, das sind ungefähr 3,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Und so grundsätzlich erzeugt das einen volkswirtschaftlichen Schaden von ungefähr 40 Milliarden Euro pro Jahr. Das heißt, wir haben uns da ein bisschen die Aufgabe gestellt, in diesem Hilfesystem, was sehr gut organisiert ist in Karlsruhe, tätig zu werden, indem wir die Menschen praktisch in das Hilfesystem führen, sie begleiten dorthin. Es sind circa nur 10% der Menschen, die Bedarf haben auf eine Therapie oder auf einen Entzug. Nur etwa 10% von denen werden überhaupt erreicht. Das heißt, sie erreichen überhaupt das Hilfesystem.
Mir ist gerade aufgefallen, dass viel mehr Männer da Probleme entwickeln. Was glaubst du, woran das liegt? Ist es immer noch diese alte Einstellung, dass Trinken männlich wäre? Oder haben die Männer vielleicht eine höhere Affinität zum Süchtigwerden?
Ja, wahrscheinlich durch die klassische Rollenverteilung. Also die Männer gehen zur Bundeswehr, wo die meisten das erste Mal anfangen zu saufen. Früher stand an jedem Arbeitsplatz ein Bierautomat. Und Frauen, die oft klassischerweise zu Hause sind, kamen gar nicht so oft in Berührung mit Alkohol. Man muss aber sagen, in den letzten Jahren, der reine Alkoholiker stirbt langsam aus. Also wir sehen das bei uns in der Selbsthilfegruppe und auch in Therapieeinrichtungen. Je jünger die Leute sind, desto polytoxer, also mehr giftig sind sie. Also klassisch war Heroin immer das Mittel, aber inzwischen sind es alle die Designerdrogen, THC, die Palette ist unendlich. Also wir sehen das selber in der Selbsthilfegruppe, je jünger, desto mehr wird konsumiert. Nochmal zum Suchthilfesystem, das ist in Deutschland wirklich total gut ausgebaut im internationalen Vergleich. Und in Karlsruhe haben wir noch die Besonderheit, hier haben wir alles. Hier gibt es eine Entgiftungsstation im Städtischen Klinikum, eine Tagesklinik. Es gibt die Beratungsstellen der Diakonie vom BWLV, da gibt es auch nochmal Langzeittagesklinik. Im Prinzip ist man hier sehr gut versorgt. Das Problem liegt daran, dass viele Leute Berührungsängste haben, weil für die sind es Behördeninstanzen und sie wollen ja, dass ihr Problem heimlich ist. Das ganze Hilfesystem ist nach dem Komm-Prinzip aufgebaut. Jemand muss kommen. und da haben viele Schwierigkeiten. Aber trotzdem werden sie auffällig, sei es beim Jobcenter, beim Hausarzt, im Krankenhaus, beim Arbeitgeber. Und daher bieten wir denn ein niederschwelliges Angebot an, dass man sich zwar im öffentlichen Raum, aber privat als Mitalkoholiker zusammensetzt und das Problem diskutiert. Und wenn es notwendig ist, wir kennen uns halt aus im Suchthilfesystem, an die entsprechenden Instanzen weiterleitet.
Das finde ich eine super Idee, weil ich kenne das von mir selber. Ich wusste zwar, wo die Beratungsstelle ist, aber wenn ich angerufen habe, dann haben die gesagt, du kommst ja eh nicht. Wie kommt ihr an die Leute?
Ja, also das ist eigentlich unser Hauptproblem und damit steht und fällt auch der Erfolg des Projektes im Grunde, die Menschen zu erreichen, weil die Menschen, die hier schon im Suchthilfesystem sind, das heißt schon einmal auf der Entzugsstation waren, da gibt es für uns relativ wenig zu tun, außer jetzt Begleitdienst und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir in die Öffentlichkeit gehen und darum zum Beispiel auch jetzt diese Radiosendung. Wir haben auch schon Artikel in der BNN gehabt und das ist unsere Hauptaufgabe letztlich auch, die Menschen zu erreichen, die eben halt noch nicht in dem Suchthilfesystem sind, die wissen, sie müssten was tun, aber noch Hemmungen und Schwierigkeiten haben, das auch sich selber einzugestehen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wenn die Einsicht da vorhanden ist, dann können wir auch helfen. Es ist aber auch ganz klar, dass wenn die Menschen, die zu uns kommen oder insbesondere auch diejenigen, die geschickt wurden von der Mutter, Ehepartner, Arbeitgeber, wie auch immer, auch wir da relativ wenig Chancen haben dann.
Ihr erlebt bestimmt oft, dass jemand sagt, nö, ich brauche keine Hilfe, ich finde das gut so und ich möchte so weitermachen, ich finde das toll. Jetzt, wie unterscheidet man, ob der das wirklich so toll findet oder ob er das nur vorgibt? Wenn ich von mir selber ausgebe, dann habe ich immer wieder mal gesagt, super Leben. Im Grunde habe ich aber furchtbar gelitten. Kann man das überhaupt rausbekommen, ob jemand Hilfe möchte, aber noch so einen Schucker braucht oder ob jemand wirklich so bleiben möchte, bis er tot ist?
Ja, das scheint uns der Vorteil zu sein. Menschen blocken leicht bei Hausärzten, bei Institutionen ab, weil sie auch Konsequenzen fürchten. Aber wenn wir mit jemand eine halbe Stunde reden und aus unserer eigenen Suchterfahrung berichten, da sagen viele am Anfang, sie trinken 2 Bier am Tag. Und wenn man etwas warm geworden ist, stellt sich heraus, natürlich trinkt er nur 2 Bier, aber die 2 Flaschen Wodka hat er vergessen. Also natürlich, wir sind keine Missionar, wir wollen niemanden trockenlegen oder sonst was, aber durch intensives persönliches Gespräch kommt dann doch raus, dass sein Leben doch nicht so gut läuft mit Drogen oder mit Alkohol. Und man kann dann viel eher auf gleicher Ebene miteinander reden. Und viele sind am Anfang skeptisch und zurückweisend und es ändert sich im Laufe des Gesprächs.
Die Gespräche, sind das bloß einmalige oder regelmäßige Kontakte? Und wie oft sprecht ihr, bis was passiert so in den Menschen?
Ja, manchmal trifft man sich einmal und dann ist klar, jemand will weiter konsumieren. Dann ist die Sache gegessen. Manchmal sind auch 4, 5 Gespräche nötig, wenn es dann auch um die Organisation von Langzeit oder sonst was geht. Manchmal sind da auch 2 Monate Abstände dazwischen. Manchmal ist es auch so, dass jemand unsere Karte mitnimmt und nach Hause geht und ein halbes Jahr später sich dann nochmal meldet. Also alles ist möglich. Unsere Gespräche sind ergebnisoffen. Wir wollen niemanden zum Jagen tragen.
Ja, ein bisschen hilft uns auch dabei, dass wir alle im Grunde aus Selbsthilfegruppen kommen und auch eine entsprechende Ausbildung durchlaufen haben. Das ist also als Suchthelfer-Ausbildung nennt sich das. Das sind also schon einige Wochenenden, wo wir damit verbracht haben, auch genau solche Themen zu trainieren und auch die richtige Fragestellung anzuwenden. Das heißt also insbesondere auch keine Vorwürfe zum Beispiel zu machen, auch niemanden zu drängen, sondern eigentlich immer nur Fragen. Das Fragen ist immer das Grundprinzip dabei. Er soll im Grunde selber drauf kommen und das, was wir sehen, ist, dass wenn der jeweilige Betroffene jetzt nicht den eigenen unbedingten Willen hat, seine Sucht zu bekämpfen, hat das in der Regel auch keinen Sinn. Und so in dem Falle sind auch wirklich einige Lotsengespräche, werden auch gleich nach dem ersten Gespräch einfach nicht mehr weitergeführt, weil wir auch da sehen, dass das hat keinen Sinn. Wenn derjenige nicht selber den eigenen Willen aufbringt, seine Sucht zu bekämpfen, wird das von vornherein zum Scheitern verurteilt sein. Das heißt, wir versuchen also Leuten zu helfen, die sich helfen lassen wollen. Das ist eine Grundvoraussetzung.
Geht ihr eigentlich auch, so wie die Streetworker, zu Gruppen, die auf der Straße rumsitzen und sich betrinken? Wobei die Schwierigkeit natürlich ist, dass in der Gruppe nie einer sagt, ihm stinkt das. Macht ihr das?
Ja, also ich denke, eine Voraussetzung, wie gesagt, ist, dass derjenige wirklich selber den Willen aufbringt, von seiner Sucht loszukommen. Und das sehe ich jetzt, sage ich mal, bei Menschen, die auf der Straße sitzen und trinken, jetzt mal eher nicht. Das heißt, da gehe ich mal davon aus, dass zwar der Wille latent vorhanden ist und irgendwann mal da sein wird, aber wir sind jetzt in dem Sinne keine Streetworker, sondern wir machen immer eine 1:1 Vermittlung und Betreuung. Das heißt, wir bekommen und so weiter oder auch von betrieblichen Suchtbeauftragten, wie auch immer. Das ist dann immer eine 1:1 Beziehung. Wir treffen einen Menschen persönlich an einem öffentlichen Ort.
Ich frage mich, kann man überhaupt definitiv rausbekommen, ob jemand aufhören möchte? Also wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ich habe sehr lange Drogen genommen, wollte das auch so. Dann kam Alkohol hinzu, das wollte ich auch so. Irgendwann konnte ich nicht mehr, das heißt, ich musste aufhören, ob ich will oder nicht. Dann habe ich noch ein ganzes Jahr hier rumgeeiert, bis ich endlich aufgehört habe. Dann ging das einige Jahre gut, dann war ich wieder rückfällig. Einerseits fand ich das vom Gewissen her schlecht, aber ich fand es auch gleichzeitig wirklich geil. Ich habe dann wieder aufgehört, dann ging es ein Jahr gut, dann war ich wieder rückfällig. Ich frage mich langsam selber, will ich jetzt aufhören oder will ich nicht? Das kippt ja immer wieder. Wie kriegt man das denn raus bei anderen und bei sich?
Ja, das ist ein zentrales Problem der Sucht. Die meisten beschließen irgendwann aufzuhören, werden aber meistens innerhalb von kurzer Zeit rückfällig. Man sagt auch, Rückfall gehört zum Krankheitsbild. Das soll nicht entschuldigen, aber es ist eigentlich die Regel. Es gibt ganz wenige, die es nach dem ersten Mal geschafft haben, aufzuhören und dann trocken oder clean zu bleiben. Wichtig ist, dass man gelernt hat, möglichst schnell wieder die Reißleine zu ziehen. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ein Rückfall kommt, dann nicht wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr weiter konsumieren, sondern sich sofort wieder Hilfe zu holen. Es ist zwar traurig, aber Rückfälle gehören zum Krankheitsbild, also sind immanent. Es soll keine Entschuldigung sein für einen Rückfall. Aber wichtig ist, hinfallen kann man immer wieder, aber man muss sofort wieder aufstehen.
Ich denke, ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich hatte also nach aller Therapieerfolg mit Entzugsklinik und Langzeitbehandlung kam der Faktor Euphorie bei mir dazu. Das heißt also im nächsten Sommer, ein Dreivierteljahr später, hatte ich so diese Idee, ja, jetzt kannst du ja mal wieder, jetzt ist schon so lange her, hast alles überwunden. Ich war im Urlaub, ich fühlte mich gut und da ist es dann sofort passiert. Und ich denke, das ist für mich auch ein Erfahrungswert. Das wird mir so schnell nicht wieder passieren. Das heißt, ich sage jetzt für mich auch, ich brauchte diesen Rückfall, um einfach jetzt so stabil auch 4 Jahre trocken geblieben zu sein. Das ist einfach, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte, hätte ich das vielleicht in, weiß nicht, in 2-3 Jahren irgendwann nochmal wieder versucht. Jetzt weiß ich, es funktioniert nicht. Alkoholkrankheit ist eine chronische Krankheit, man wird sie nie wieder los. Ich habe in einigen Gruppen auch Menschen schon getroffen, die sind nach 30 Jahren rückfällig geworden. Und man glaubt dann ja, man hat das verlernt, das Trinken, aber dem ist nicht so. Ja, das heißt, es ist glasklar, dass man, wenn man nach 30 Jahren trocken wieder anfängt, dass man auf genau dem gleichen Punkt wieder steht, wo man vorher aufgehört hat. Und auch die Konsummenge ist genau die gleiche wieder. Das hat man auch nicht körperlich verlernt, den Alkohol abzubauen. Ein Alkoholiker zum Beispiel auf der Intensivstation kann 6 Promille haben. Ja, das wird ein normaler Mensch nicht überleben. Das wird man auch nach 30 Jahren noch schaffen, die 6 Promille sich wieder anzutrinken. Das ist also so, es geht absolut nicht vorbei. Und aus meiner persönlichen Erfahrung sage ich, ohne meinen Rückfall wäre ich heute nicht so weit.
Warum macht ihr das gerne? Also natürlich ist es immer gut, wenn man jemandem hilft. Es gibt ein gutes Gefühl. Nur ich weiß aus eigener Erfahrung, bei Süchtigen ist das echt oft unheimlich zäh und auch sehr frustrierend. Immer wieder Rückfälle. Warum macht ihr das gerne?
Also in meiner Suchtkarriere wäre ich damals froh gewesen, es hätte sowas gegeben. Ich bin damals zum Hausarzt wegen so einem Generalcheck und mir war schon klar, ich trinke zu viel. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich wollte dann fragen, gibt es da Tabletten oder Akupunktur oder was macht man da? Und zum Zweiten habe ich den Eindruck, man bekommt sehr viel zurück. Also A, bekommen wir sympathische Rückmeldungen und jeden Mensch, den man ins Suchthilfesystem vermittelt hat, ist auch ein persönlicher Erfolg.
Ja, also da ich jetzt nicht mehr berufstätig bin, suche ich natürlich nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Das heißt, das Schlimme ist, als Suchtkranker, der ich ja auch immer noch bin, eben halt Langeweile zu haben. Und ich denke, das ist eine der Aufgaben, die mich wirklich ausfüllen. Und das ist auch eine sehr interessante Aufgabe. Also man kommt auch rum in Deutschland. Wir waren jetzt zum Beispiel letzte Woche in Berlin auf dem Bundeslotsentreffen. Und das sind natürlich auch solche Dinge, da kommt auch was wieder. Und natürlich ist es auch so, wenn man jetzt in der Gruppe zum Beispiel jemand berichtet über einen Rückfall, den er gehabt hat, dann merkt man aber sehr schnell, was hättest du gemacht noch vor wenigen Jahren, als du noch nicht in der Gruppe warst. Ja, ich hätte jetzt 3 Wochen weiter getrunken. Und jetzt ist der Rückfall dann in diesem Fall nach einem Tag beendet gewesen. Und dann ist immer so das Aha-Erlebnis. Siehst du, diese ganzen Gruppen, die Selbsthilfegruppen, die bewirken wirklich viele gute Dinge. Und das sind dann auch diese Momente, das gibt einem dann auch wieder das Gefühl, dass man dadurch das Richtige macht.
Mich würde jetzt interessieren, wer macht denn dieses Lotsentraining?
Bisher haben wir in Karlsruhe 2 Lotsenschulungen gehabt, einmal im Jahr. Und weil die Leute aus Erfurt langjährige Erfahrung schon haben, haben sich bereit erklärt, nach Karlsruhe zu kommen und als Ausbilder bei uns tätig zu sein. Wir haben entsprechende Leute vom Blauen Kreuz, Kreuzbund, Freundeskreis angesprochen, die schon möglichst lange in Selbsthilfegruppe tätig sind, stabil und am besten schon eine Suchthelferausbildung haben. In Zukunft wird es so sein, dass wir inzwischen auch eigene Erfahrungen gesammelt haben, also die nächsten Lotsenschulungen werden wir das selber organisieren. Geplant ist, einmal im Jahr eine Schulung durchzuführen. Es können auch Leute teilnehmen, die schon eine Schulung hinter sich haben zur Auffrischung.
Also die eigentliche Suchthelferausbildung funktioniert also in den Selbsthilfegruppen. Das ist also dann für unseren Fall der Kreuzbund und jeder andere hat im Grunde auch diese Ausbildung durchlaufen. Das heißt, das ist die Basisausbildung und zusätzlich kommt noch die Lotsenausbildung, dann wo wir dann die persönlichen oder die speziellen Eigenschaften oder Fähigkeiten von einem Lotsen vermittelt bekommen. Da sind auch einige rechtliche Dinge zu beachten. Also das ist dann noch ein bisschen Add-on, aber die eigentliche Basisausbildung findet eigentlich immer in den Selbsthilfegruppen statt.
Wir haben auch schon eine Anfrage, der Landkreis Ortenau möchte auch ein Lotsennetzwerk aufbauen. Da würden wir dann die Schulung machen.
Wie schafft ihr das, mit gesunder Distanz mit den Leuten zu sprechen, um nicht selbst wieder rückfällig zu werden?
Ja, das ist ein Hauptpunkt bei der Lotsenschulung, Distanz und Nähe. Also wir wollen den Leuten helfen, aber es ist auch klar, wir sind keine Putzfrauen, weil solche Anliegen werden auch an uns herangetreten, also erstmal die Wohnung aufzuräumen zu Hause. Und das muss jeder sehr wohl abwägen, wie weit er sich auf die Person einlässt und wo er sich wieder zurückzieht. Wir haben auch für den Notfall eine Supervision geplant. Wir haben Geld veranschlagt für eine Therapeutin zur Supervision der Lotsen. Natürlich muss ein Lotse ziemlich stabil sein, weil es kann passieren, dass man mit akut nassen Menschen zu tun hat. Also mir ist einmal passiert, beim Treffen musste ich dem ein Bier bezahlen. Ja, wenn der auf Entzug kommt, dann haut er entweder ab oder kippt man vom Stuhl. Von daher ist man lieber im Erstgespräch, jemand trinkt was, als wenn er sofort wieder abhaut. Ich weiß, das ist ein kritischer Fall, aber man muss selber persönlich stabil sein, dass einem das nicht antriggert, wenn jemand trinkt.
Aber alle Lotsen sind im Grunde auch erfahren aus den eigenen Selbsthilfegruppen. Das heißt, diese Situationen treten bei dem Lotsen nicht das erste Mal auf, sondern sie kennen das aus jahrelanger Selbsthilfegruppenerfahrung, auch mit zum Teil noch nassen Leuten oder ja eben gerade mit nassen Leuten. Das heißt, man muss natürlich damit umgehen können, dass der andere noch trinkt, weil wenn er schon trocken wäre, wäre unsere Aufgabe ja praktisch nicht mehr gegeben. Das heißt, das ist natürlich unsere Hauptaufgabe, gerade die Leute, die noch trinken und auch in dem Moment auch noch trinken wollen, eben halt zu hören, was möchte er? Das heißt, möchte er wirklich von seiner Sucht loskommen? Wir würden ihm helfen, wenn er sagt, ich weiß nicht oder ich bin geschickt worden oder meine Frau möchte oder mein Mann möchte. Dann versucht man eben herauszufinden, ja, was möchtest du denn? Was ist denn dein Wille und möchtest du denn auch davon oder machst du es nur, um deiner Frau zuliebe? Und da muss man halt ein bisschen auch Psychologie anwenden, sage ich mal, aber wir werden die Leute auf jeden Fall nicht drängen. Das heißt also, der Wille muss schon aus der Person selber herauskommen, sonst hat das auch wenig Sinn, das sagen wir dann auch.
Ich habe gelesen, dass der Lotse nach Alter ausgesucht wird und auch das Geschlecht gleich ist, also Mann, Mann betreut und Frau, Frau. Inwieweit spielt Sympathie eine Rolle? Muss mir derjenige sympathisch sein?
Nein, er muss nicht sympathisch sein. Natürlich kann es mal vorkommen, dass es überhaupt nicht geht. Und klar, die Kriterien Mann zu Mann, Frau zu Frau, Alter entsprechend, Konsummittel entsprechend. Die Tiere ist schön, aber in der Regel haben wir nicht die Kapazität. Also es kommt auch ein Mann zu einer Frau. Allerdings ist Voraussetzung, dass wir uns immer im öffentlichen Raum treffen. Also nicht bei mir zu Hause oder bei Patienten zu Hause, sondern auf einem neutralen Ort. Sodass Konflikte ausgeschlossen sind, gerade Mann, Frau oder sonst was. Es gab schon in anderen Bundesländern, dass behauptet wurde, ein Lotse ging jemand in die Wäsche. Also von daher, wir treffen uns im neutralen Ort und damit, ja. Es macht auch ein Lotse allein, weil es hat sich in Thüringen herausgestellt, wenn zwei Lotsen jemand betreuen, dann kommt es oft zu so einem Dreiecksverhältnis. Aber wie gesagt, im Bedarf kann man auch den Lotsen austauschen, wenn sich die total zuwider sind.
Ich wollte was Privates fragen. Was seid ihr vom Beruf und seid ihr noch berufstätig?
Also ich bin ausgebildeter Chemiker, habe nach meinem Studium in IT gearbeitet, ungefähr 25 Jahre lang. Und habe jetzt nach meiner Suchtkarriere sozusagen mit der entsprechenden Entgiftung, Langzeittherapie und Rückfall, habe ich jetzt meinen Job gekündigt, einen Auflösungsvertrag und arbeite seitdem ehrenamtlich viel und auch als Selbstständiger weiter ein bisschen, weil ich habe auch gemerkt, dass insbesondere mein Job auch eine Ursache für meine Sucht war.
Ja, ich habe in der Jugend mal Politikwissenschaft studiert und einen ziemlich vielen Lebenslauf hinter mir. Ich war dann Vorstandsassistent bei der IG Metall, anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Dann habe ich in einem selbstverwaltenden Betrieb, einem Forschungs- und Beratungsbüro in Karlsruhe gearbeitet, also gleichzeitig Mitarbeiter und Gesellschafter. Anschließend war ich noch einige Jahre selbstständig als Betriebsratsberater und zum Schluss habe ich im Naturkundemuseum gearbeitet. Und im Kulturbereich gibt es immer nur so 2 Jahresverträge und ein 3. Vertrag konnte aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht genehmigt werden. Ja, und gleichzeitig starb meine Mutter und dann haben wir ausgerechnet, ich schaff's bis zur Rente mit meiner vorgezogenen Erbschaft. Offiziell bin ich als Arbeitssuchend beim Arbeitsamt gemeldet, bekomme aber keinen Pfennig und habe jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht.
Also ich kenne 2 Alkoholikertypen. Das ist ein Spiegeltrinker, den ich mal kannte, der ist gestorben. Und ich kenne auch einen, der ist ein Quartalsäufer. Und wenn er so weitermacht, lebt er noch höchstens 5 Jahre. Deswegen wollte ich fragen, wie viele Alkoholikertypen gibt es eigentlich?
Ja, das ist immer schwer zu sagen. Vor allem, wo unterscheidet sich's? Du sagst, Spiegeltrinker, die schaffen es aber relativ lange, weil die haben keine Totalabstürze. Dann gibt es die Komasäufer, die landen fast jedes Mal in der Intensivstation. Dann gibt es die sogenannten Quartalstrinker. Das klingt relativ harmlos, aber die Erfahrung hat gezeigt, aus dem Quartal wird dann ein Monatstrinker und dann wird später ein Wochentrinker und zum Schluss trinken sie alle jeden Tag, weil der Körper Alkohol verlangt und die Entzugserscheinungen dann so heftig sind, die beim kalten Entzug bis zum Tod führen können. Von daher ist immer unsere Devise, niemals einen kalten Entzug zu machen, sondern immer unter Medizineraufsicht in der Klinik.
Ja, ich habe gelesen, ja, ihr behandelt ja auch andere Süchte, aber ihr schließt zum Beispiel die Heroinsucht aus. Mich würde interessieren, warum macht ihr das?
Also wir schließen sie nicht explizit aus. Zum einen ist natürlich die reine Heroinsucht rückläufig. Zum zweiten haben wir absolut keine Erfahrung in diesem Milieu. Und von daher würden wir zwar Tipps geben, aber sofort weitervermitteln, weil wir uns da nicht auskennen.
In dem Zusammenhang mit der Vorbereitung taucht ein Begriff aus, den vielleicht unsere Hörer nicht kennen. Das ist der Begriff der Co-Abhängigkeit.
Also wenn 2 Süchtige heiraten und einer wird rückfällig und der andere macht mit und als nächstes wird der andere rückfällig und der eine macht mit, also sie ziehen sich immer gegenseitig mit, ist das auch Co-Abhängigkeit?
Nein. In der Regel geht es um Angehörige von einem Suchtkranken. Und die haben natürlich selber massive Probleme, weil sie leben in ständiger Angst. Sie müssen sich immer sorgen, sie müssen alles organisieren für den Süchtigen. Oft geht Co-Abhängigkeit auch so weit, wenn der Partner besoffen im Bett liegt, dass der andere den Arbeitgeber anruft und ihn entschuldigt. Deshalb ist es uns auch wichtig, die Angehörigen anzusprechen. Und von unseren ausgebildeten Lotsen sind auch zwei oder drei selber Angehörige. Also wir würden zum Angehörigen einen Angehörigen schicken. Mit Paarbildung von Süchtigen, da hat die Erfahrung gezeigt, das geht in der Regel schief. Es muss nicht, aber in der Regel, weil sobald der eine anfängt zu konsumieren, dauert es nicht lange, bis der andere auch konsumiert. Also ich gönne jedem Paar, wo beide süchtig sind, alles Gute der Welt, aber es kommt selten vor, dass es lange gut geht. Das hat leider die Erfahrung gezeigt.
Ja, die Co-Abhängigkeit führt halt häufig dazu, dass insbesondere der Suchtbetroffene eben halt nicht in dem Maße die Therapie wahrnimmt, wie er es vielleicht sonst täte. Das heißt immer, das Unterstützen des Ehepartners, des Verwandten führt eben dazu, dass er erstmal die Schwierigkeiten alle aus dem Wege geräumt bekommt. Und deshalb sind insbesondere in den Selbsthilfegruppen und auch für das Lotsennetzwerk eben auch die Angehörigen eine ganz wichtige Zielgruppe. Das heißt, auch die Angehörigen müssen natürlich lernen, was ist denn die Krankheit meines Mannes, meiner Frau wirklich? Also es gibt schon oft so die Situation, dass dann die Frau sagt, wenn der Mann aus der Langzeittherapie rauskommt, so, jetzt bist du ja geheilt, jetzt kannst du ja wieder normal trinken. Und das ist absolut nicht der Fall, weil die Alkoholkrankheit ist eine chronische Krankheit. Man ist also niemals geheilt, kann aber als trockener Alkoholiker ein völlig normales Leben führen, wenn der Organismus nicht zu stark geschädigt wurde. Das heißt, die Co-Abhängigkeit ist auch in den Selbsthilfegruppen immer mitzubehandeln, eigentlich bestenfalls in Form von Angehörigengruppen.
Eine etwas trivialere Frage, gibt es ein Spendenkonto und wie lautet es?
Also unsere Finanzierung läuft über die Krankenkasse AOK Mittlerer Oberrhein. Wir finanzieren uns gut durch eben diese Krankenkassenfinanzierung. Unser Problem ist auch eher nicht die Finanzen, sondern unser Problem ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, das heißt, wir wollen die Menschen erreichen. Das wird etwas anders, wenn wir uns in größerem Maße als jetzt nur hier in Karlsruhe aufstellen. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir landesweit für Baden-Württemberg eine Lotsenkoordination machen, dann brauchen wir aber wiederum eine Finanzierung, die dann über feste Stellen organisiert ist, weil anders lässt sich das dann auch nicht mehr organisieren. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir andere Töpfe anzapfen. Gibt es auch genug Möglichkeiten im Grunde? Das müssen wir schauen, wo wir dann uns finanzieren. Zum Beispiel über die Aktion Mensch. Es gibt diverse Fördereinrichtungen, Fördertöpfe, die man anzapfen kann. Es gibt auch ganz private Modelle. Da habe ich zum Beispiel jetzt letzte Woche in Berlin gesehen. Die finanzieren sich praktisch ausschließlich privat über die entsprechenden Wohngelder im betreuten Wohnen. Es gibt also mehrere Möglichkeiten. Nur jetzt im Moment sind wir in einem Status, wo wir eigentlich eher Kunden brauchen und kein Geld.
Ja, im Moment befinden wir uns noch im rechtsfreien Raum. Wir nennen uns Lotsennetzwerk Karlsruhe, haben aber keine rechtliche Stellung. Wir werden Mitte Oktober ein e.V. gründen, der vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt wird. Und erst dann haben wir eine juristische Person im Rücken und können weiter agieren.
Also die ganze Finanzgeschichte läuft jetzt im Moment bei uns noch über den Kreuzbund. Das heißt also auch die Kontoführung und so weiter. Das wird sich dann ändern, wenn wir unseren e.V. gegründet haben.
Ja, ihr betreut ja auch Personen mit anderem Suchtverhalten. Mir fällt spontan ein Spielsucht und Sexsucht. Was gibt's da noch?
Ja, also THC, Marihuana, Cannabis, die ganzen Designer-Drogen, Speed, Ecstasy, Amphetamine. Also Sexsüchte sind noch nicht bei uns angekommen.
Ja, also zum Thema nicht stofflichen Suchtverhalten. Wir gehen jetzt erstmal so, weil wir auch erst 2 Jahre existieren, vornehmlich mit dem Thema Alkohol um. Aber natürlich spielt das insbesondere auch in den Selbsthilfegruppen immer noch ein Thema. Spielsucht, was sich dann wiederum unterteilt in die Menschen, die also ihr Geld in Spielhallen verspielen und die Menschen, die praktisch 24 Stunden vor dem Computer Spiele machen. Das ist oft, geht das dann einher mit Cannabis auch. Also ich habe selber schon jemanden gehabt, der in dieser Form unterwegs war. Hat sich leider als sinnlos erwiesen, weil er eben auch jemand war, der eben halt nicht von sich aus gekommen ist. Aber natürlich, das sind vor allen Dingen die jüngeren Menschen und auch ein wachsendes Problem, gerade im Bereich so Internetsucht und so weiter, was jetzt erst noch ganz neu ist, wo wir aber auch noch nicht wirklich die Erfahrung haben im Moment. Das heißt, es fehlt auch ein bisschen so, ich sag mal, die Menschen müssen erstmal auch ein paar Jahre erstmal in dieser Sucht unterwegs sein, bevor sie auf die Idee kommen, dass sie das ändern müssen.
Ich bin selber seit 40 Jahren ungefähr Alkoholiker. Ich trinke selber seit 15 Jahren nichts mehr. Ich kenne natürlich auch aus meinem früheren Umfeld noch Alkoholiker, die heute noch trinken und denen es natürlich auch gut tun würde, wenn sie damit mal irgendwann klarkommen würden, aufzuhören. Was leider auch nicht so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt. Ich selber fühle mich jetzt momentan als Lotse, käme ich mir jetzt überfordert vor. Aber die Sache ist halt eben die, wie kann man in der Öffentlichkeit das bekannter machen, dass ich halt eben hingehen kann, guck mal, da gibt's so und so.
Ja, also ich würde empfehlen, jetzt nicht direkt den Erstkontakt beim Lotsen-Netzwerk, das wollen wir natürlich auch irgendwann mal erreichen. Aber es gibt in Karlsruhe eine Menge Hilfsorganisationen auch. Das sind natürlich erstmal sämtliche Selbsthilfegruppen, das kann man am besten über Google rausfinden. Aber es gibt zum Beispiel auch die BWLV an der Karlstraße 61. Da gibt es auch Motivationsgruppen. Da würde ich jetzt, wenn man noch nicht genau weiß und sich noch unschlüssig ist und überhaupt, und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Alkoholiker bin, würde ich empfehlen, da wirklich bei der BWLV an der Karlstraße 61 erstmal vorbeizuschauen und sich da beraten zu lassen. Es ist auch oft so, dass man das gar nicht einschätzen kann, bin ich denn jetzt Alkoholiker, bin ich nicht. Und da ist eigentlich immer ein guter Tipp, lieber einmal zu viel beraten lassen, als einmal zu wenig etwas gemacht zu haben. Und ein guter Test ist natürlich auch einfach mal eine gewisse Zeit lang aufhören, Alkohol zu trinken. Ob man das schafft überhaupt. Wenn man das ein Jahr geschafft hat, dann hat man wahrscheinlich eher weniger ein Problem damit. Das muss man natürlich dann auch im Auge behalten. Aber das ist immer ein guter Test, um die Frage zu beantworten. Ja, bin ich Alkoholiker? Wenn ich das ein Jahr geschafft habe, ohne irgendwelche Hilfen auf Alkohol komplett zu verzichten, hat man wahrscheinlich eher ein kleineres bis gar kein Problem.
Wenn man jetzt Interesse hat, bei euch mitzumachen oder irgendwie mitzuhelfen, wo kann man sich da melden oder wo trefft ihr euch oder gibt es da schon irgendeine Strategie?
Ja, bisher sind wir eigentlich nur in Institutionen mit unseren Flyer vertreten. Das heißt in Kliniken, Hausärzten, Jobcenter, bei Suchtberatung der Stadt Karlsruhe, bei Sozialamt. Von daher kennen uns nur Leute, die vor Ort angesprochen werden. Wir wollen jetzt im nächsten Schritt auch mal bei Kartaktion direkt an die Betroffenen uns wenden. Wir haben uns vorgestellt, so an den Straßenbahnhaltestellen so Plakate anzubringen. Und in vielen Kneipen gibt es so Ständer mit so Postkarten. Da sind wir dran, mal gerade so Postkarten zu entwerfen, dass alle Karlsruher Kneipen die auslegen. Wer Interesse hat, kann sich natürlich über unsere Hotline informieren oder im Internet unter Lotsennetzwerk Karlsruhe.
Also über unseren Verein, den wir jetzt dieses Jahr noch gründen werden, werden wir natürlich regelmäßig auch unsere Mitgliederversammlungen abhalten. Es ist aber grundsätzlich rekrutieren wir unsere Leute erstmal aus den Selbsthilfegruppen. Im Grunde, da haben wir eigentlich auch erstmal, ich sag mal, mehr Lotsen, als wir im Moment Kunden haben. Das heißt, es ist natürlich auch immer eine gewisse Vertrauensfrage, wen wir als Lotsen einsetzen, insbesondere als Koordinator. Das heißt, es kann jetzt nicht einfach jeder vorbeikommen, ich möchte jetzt Lotse werden. Das heißt, wir müssen den schon genauer kennen, wir müssen ihn noch längere Zeit beobachten, wie ist denn sein Verhalten. Weil was wir auf keinen Fall möchten, ist, dass jemand, der trockener Alkoholiker ist, durch seine Lotsentätigkeit wieder rückfällig wird.
Der Begriff des Lotsen stammt aus der Seefahrt und bezeichnet einen Kapitän, der einem Kollegen beim Durchqueren schwer zu befahrener Gewässer bestehend zur Seite steht. Ein Lotsennetzwerk im Versorgungssystem Suchtkranker besteht dementsprechend aus ehemaligen Süchtigen, die Mitglied einer Selbsthilfegruppe und darauf geschult sind, Suchtkranke zu beraten und dazu zu motivieren, selbst professionelle Hilfe bei Beratungsstellen in Selbsthilfegruppen oder Entgiftungsstationen anzunehmen. Suchtlotsen unterliegen der Schweigepflicht. Die Betreuungszeit durch die Karlsruher Lotsen beträgt zwischen 2 Wochen und 3 Monaten. Kontakt mit dem Lotsennetzwerk Karlsruhe kann man aufnehmen unter der Telefonnummer 0151 63 46 25 46 oder per E-Mail unter hilfe@lotsennetzwerk-ka.de. Im Internet kann man das Lotsennetzwerk finden unter lotsennetzwerk-ka.de.
Wir hoffen jetzt zumindest, dass wir mit dieser Radiosendung mithelfen konnten, das Lotsennetzwerk Karlsruhe bekannter zu machen.
Ja, und wir möchten uns bedanken, dass wir hier die Möglichkeit haben, einen Teil der Karlsruher Öffentlichkeit zu erreichen. Vielen Dank.